Kinder, die mit den Grundrechenarten große Probleme haben, die keine Sachaufgaben lösen können oder sehr schwierig, die werden sehr schnell etikettiert. Das heißt, sie würden möglicherweise unter Dyskalkulie leiden, unter Rechenstörung. Frau Christina Buchner, Sie waren 40 Jahre lang Lehrerin, 16 Jahre lang Schulleiterin an einer Grundschule im Landkreis München. Aus Ihrer Erfahrung haben wir es hier mit einer Art Krankheitsbild zu tun, denn das Deutsche Ärzteblatt schreibt zum Beispiel im Jahr 2019, 3-7% der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen leiden unter einer Rechenstörung. Und ausgeprägte und andauernde Probleme im Rechnen können unter anderem zu psychischen Störungen führen. Wie sehen Sie das?
Ich sehe das so, dass jedes Schulversagen zu psychischen Störungen führen kann, weil es einfach nicht schön ist, Erwartungen nicht zu genügen. Dass die Dyskalkulie im ICD-10 ausgewiesen ist, also offiziell Krankheitsstatus hat, das wird sehr kontrovers diskutiert, unter anderem von Professor Meyerhöfer aus Paderborn, der ganz klar sagt, es ist eine Folge nicht zureichenden Rechenunterrichts, aber auch Sebastian Warter aus Karlsruhe oder Stanislas Dehaene aus Frankreich in seinem Buch Der Zahlensinn, alle diese Wissenschaftler und sicher noch mehr, die ich nicht kenne, sagen, es ist der Rechenunterricht, der ganz dringend angepasst werden muss an Kinder, die mit den herkömmlichen Mainstream angebotenen Rechenwegen nicht zurechtkommen.
Sehr interessant. Sie haben dazu auch ein Buch geschrieben, eben zu diesem Thema, 2018 im Belz Verlag erschienen, das Phantom des Kalkulie. Warum Mathematikdidaktik in der Grundschule neu gedacht werden muss. Was muss da genau, Frau Buchner, neu gedacht werden?
Ja, es muss erstens einmal darauf Rücksicht genommen werden, dass wir Menschen genetisch bedingt weder ein Schreib- noch ein Lese- noch ein Rechengehirn haben. Diese Kulturtechniken sind viel zu kurz in Anwendung, als dass sich da genetische Wege im Gehirn hätten herausbilden können. Wir haben ein Sprachgehirn, weil Sprache schon sehr, sehr lange verwendet wird. Wir haben also kein Rechengehirn, sondern unser Gehirn ist sehr schlau und nimmt jetzt zweckentfremdet bestimmte Gehirnbereiche her, die sich gut eignen für das Rechnen. Nun, da es aber kein Rechengehirn gibt, heißt das auch, dass nicht alle Gehirne so speditiv unterwegs sind, sondern manchmal etwas umständlicher. Und das sind dann die Kinder, die eben mit unseren herkömmlichen Rechenmethoden einfach nicht einfädeln können in das Rechnen. Und für die müssen wir unsere didaktischen Kompetenzen voll an die Front werfen, damit wir auch diese Kinder mit Freude und Begeisterung und vor allem mit Erfolg zum Rechnen bringen.
Was wäre da eine Art und Weise, an diese Kinder, denen es schwieriger fällt, heranzutreten, wie mit ihnen umzugehen, wie ihnen es zu vermitteln?
Zuerst einmal ist es ganz, ganz wichtig, dass die Lehrperson glaubt, dass das möglich ist, allen Kindern Rechnen beizubringen. Denn das, was ich als Lehrer denke, ich muss es nicht formulieren, die Kinder fassen das einfach auf, was so subliminal gesendet wird. Also ich muss daran glauben, dass das möglich ist. Das wiederum kann ich natürlich nur, wenn ich mich damit beschäftige, was es alles an Möglichkeiten gäbe, diese Kinder heranzuführen. So, das ist der zweite Schritt. Der zweite Schritt wäre jetzt, wie tue ich, wenn Kinder mit der Welt der Zahlen zunächst einmal in Berührung kommen? Meine These, die aber durch vielfache Erfahrung bestätigt wurde, ist, die Kinder werden viel zu früh mit der abstrakten Sprache der Mathematik konfrontiert, ohne dass der Lehrer überhaupt sich bewusst macht, wie abstrakt diese Sprache ist und wie viel Erfahrung und Erklärung eigentlich nötig wäre, um in diese Sprache wirklich hineinzufinden. Der Manfred Spitzer, der ja viele Bücher übers Lernen geschrieben hat, der sagt zum Beispiel, Lernen vor der Pubertät geht nicht über Erklärung, Lernen geht über Tun, über Erfahrung, über ganz, ganz vielfaches Tun. Und Handeln, mathematisches Handeln, das ist der Königsweg.
Also hieße das tatsächlich, das reale Erfassen, das räumliche Erfassen der Mathematik, Äpfel hinlegen und so weiter und so fort?
Nicht ganz, das wäre zu einfach, denn dann bleiben wir beim Konkretismus und das heißt, Kinder zählen ab. Und ob sie an den Fingern abzählen oder an den Äpfeln nur abzählen, das bleibt letztlich gleich. Wichtig ist, dass wir die Kinder dahin führen, dass sie Strukturen erkennen. Das heißt also jetzt, wenn ich beginne mit dem Rechnen, dann ist es so, dass diese abstrakten Zahlen und auch die abstrakten Rechenzeichen nicht von Kindern auf Anhieb verstanden werden. Das heißt, die Kinder werden mit etwas konfrontiert, bombardiert, würde ich fast sagen, das ihnen nicht intuitiv zugänglich ist. Was aber allen Kindern intuitiv zugänglich ist, das ist, wenn ich gehe, wenn ich Schritte mache, wenn ich zähle. Das wäre jetzt der erste Schritt hinein in das ordinale Zahlensystem. Denn wenn Kinder Zahlen aufsagen von 1 bis 20, von 1 bis 100, dann heißt das noch lange nicht, dass sie verstehen, dass jede Zahl einen Schritt vorwärts bedeutet und dass, wenn ich 7 Schritte gegangen bin, dass ich dann in diesen 7 Schritten sowohl eine Einheit von 2 Schritten habe, als auch eine Einheit von 5 Schritten oder eine von 3 und eine von 4. Das ist das, was das Rekursionsprinzip heißt in der Fachsprache. Und dieses Prinzip erst einmal zu erfassen, das heißt, Kinder müssen erst einmal die Zahlen gerade verinnerlichen. Aber nicht im Sinne von rauf und runter zählen und rechnen, sondern im Sinne von tun, gehen, zahlengeraden Leitern mit Zahlenkärtchen belegen. Das ist der allererste Schritt. Und der zweite Schritt wäre dann, dass die Kinder daran herangeführt werden, dass eine Zahl 3 zum Beispiel eine universale Zahl ist. Die kann für 3 Elefanten, für 3 Butterbrezen, für 3 Flöhe, für 3 Häuser, für 3 Mamas, für alles Mögliche stehen. Und diese 3, wenn ich auf dem Zahlenstrahl suche, dann ist sie weiter vorne als zum Beispiel die 7. Die 7 ist weiter hinten. Und weil die 7 weiter hinten ist, verkörpert sie auch eine größere Menge. Und all das kann über Handeln erfahren werden. Ich plädiere sehr stark dafür, in den ersten 3 Monaten, also im ersten Trimester der ersten Klasse, keine Gleichungen zu verwenden, sondern den Zahlenraum bis 20 handelnd, spielerisch zu erfassen. Natürlich mit vielen Methoden. Also das waren jetzt nur 2 ganz kleine Beispiele. Da gibt's ganz vieles, was man tun kann. Also die Zeit wird einem nicht lang.
Mhm. Soweit komme ich noch mit, was Sie erklären. Wenn wir jetzt weitergehen, mir fällt da ein Beispiel ein, zum Beispiel Rechnen mit einer Variablen. Das hatte ich jetzt selber im Familienkreis sozusagen, mit einem X, mit einem A. Wie kann man das denn verständlich machen, ohne über die reinen Formeln zu gehen?
Wenn Kinder dann bei den Gleichungen sind, bei den Plusaufgaben zunächst einmal, dann ist es ganz wichtig, dass wir nicht wie das Kaninchen auf die Schlange auf das Ergebnis starren. Das Ergebnis ist also nachrangig. Wichtig ist, dass die Kinder wissen, was sie tun. Wenn also zum Beispiel 4 plus 3 da steht und ein Kind, das überhaupt keine Ahnung hat, was das alles bedeutet, das hat dann vielleicht so eine Denke wie: Ich habe zwar überhaupt keine Ahnung, warum, aber immer, wenn ich an dieser Stelle 7 hinschreibe, freut sie sich. Also schreibe ich 7 hin. Das ist das ergebnisorientierte Rechnen, das nicht unbedingt zielführend ist. Was wäre besser? Erstens, in diesem ersten Trimester durch Handeln schon mal ganz viel mit Zahlen zu agieren, sodass die Kinder von Haus aus eine Idee haben, was bei 4 plus 3 passiert. Und das zweite wäre, dass gerade wenn ich in diesen kleinen Zahlenräumen unterwegs bin, dass ich nicht Aufgaben gebe wie 4 plus 3 ist gleich, sondern 4 plus ist 7. Und damit muss das Kind automatisch den Zusammenhang im Kopf haben und nicht einfach abzählen. Und diese Platzhalteraufgaben, die kann man so wunderbar bereits in der ersten Klasse einsetzen. Und sie führen dazu, dass Kinder Verständnis entwickeln, dass sie das Ganze begreifen und eben nicht einfach nur abzählen, ohne eine Ahnung zu haben, warum das so ist.
Frau Buchner, interessant finde ich, in Ihrem Buch sagen Sie im Vorwort ganz klar und ehrlich: Mein Rechenunterricht war, bevor ich Anlass hatte, mich selbst auf den Weg zu machen und mich zu emanzipieren, sozusagen von den gängigen Vorgehensweisen. Mein Unterricht war alles andere als erfolgreich. Er war grottenschlecht, sagen Sie selbst über sich. Warum?
Ja, weil ich den Rechenbüchern folgend und sehr gewissenhaft. Ich war immer eine gewissenhafte und fleißige Lehrerin. Ich habe halt das gemacht, was in den Rechenbüchern drin steht, und Rechnungen gemacht mit den Kindern und Rechenwege erklärt, in der Meinung, ja, jetzt sage ich euch, wie es geht, dann macht es halt so. Und ich wusste einfach nicht, wie ich es anders machen sollte. Ich hatte keinen besseren Weg. Und als ich dann im Jahre 90 ist das Buch erschienen, und zwar das Handbuch produktiver Rechenübungen von Wittmann und Müller. Und in diesem Handbuch steht auf Seite 156 ein Satz, und der hat mein Leben verändert. Und ich glaube ja ganz fest an die Wirksamkeit von Schlüsselerlebnissen, auch wenn ein Lehrer einem Kind Mut macht oder aber auch es demotiviert. Ich glaube, dass das wirklich biografische Auswirkungen haben kann. Bei mir hatte dieser Satz auf alle Fälle welche. Und zwar heißt es da: Im herkömmlichen Unterricht werden Denken und Rechnen entkoppelt. Und bei diesem Satz fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ja, die Kinder, die können das irgendwie nachmachen, was ich ihnen vormache oder versuche, in ihre Gehirne hineinzubringen. Aber ob sie das verstehen, das steht in den Sternen. Und ab da war mein Bemühen, und zwar wirklich mein aller allerheißestes bemühen, einen Rechenunterricht zu halten, in dem ohne Denken überhaupt nichts geht. Also Nichtdenker fallen sofort auf, werden mir also dadurch auch bekannt und ich kann mich um sie kümmern.
Das ist das Stichwort, Frau Buchner, sich um sie kümmern. Da habe ich nun einen Fall aus meinem Bekanntenkreis. Da sagt der Lehrer zu dem 14-Jährigen oder über das 14-jährige Kind, ich kann mich nicht um das Kind kümmern, das sichtbar Probleme hat mit dem Verständnis von Mathematik, weil es sind zu viele Kinder. Das ist auch nicht meine Aufgabe.
Das ist ein ganz großes Problem an unseren Schulen. Jetzt wäre es natürlich ganz einfach, Lehrerbashing zu betreiben und zu sagen, die Lehrer und so weiter, Punkt, Punkt, Punkt. Ich denke, erstens einmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt der ganzen Misere, die einfach da ist an unseren Schulen, wir wissen es, ist, die Lehrer wissen es nicht besser. Denn wenn ich an meine ersten Schritte im Mathematikunterricht zurückdenke, ich wusste es nicht besser. Ich war besten Willens, aber niemand hat mir gesagt, worauf es ankommt. Und das sagt heute den Lehrern immer noch niemand. Das ist einmal das eine. Das zweite ist natürlich dieser brennende Wunsch, wirklich jedes Kind mitzunehmen. Das ist etwas, was eigentlich jeder Lehrer haben sollte. Kann man aber nicht unbedingt verlangen, wäre aber wichtig. Und dann, ja, also mit 30 oder 25 oder 20 Kindern, ich habe einen flapsigen Spruch, wer unterrichten kann mit 20, der kann es auch mit 30. Und wer es mit 20 nicht kann, der wird es mit 30 auch nicht können. Also das ist meines Erachtens nicht das Kernproblem. Das Kernproblem ist die Organisation des Unterrichts. Nun, wenn Sie von einem 14-jährigen Kind sprechen, dann heißt das natürlich, dass dieses Kind die Grundschulzeit schon hinter sich hat. Und das heißt auch, dass genau dieser Zeitraum, in dem eine positive Beziehung zur Mathematik aufgebaut wird, in dem wirklich mathematisches Begreifen grundgelegt wird, der ist verstrichen. Aber was könnte ein Lehrer tun? Er könnte natürlich sich überlegen, wie kann ich diesem Kind helfen und vor allem, wo ist das Kind aus der Kurve geflogen? Also diese Diagnose, das ist einmal der erste Schritt. Der Lehrer müsste erst einmal dahinter kommen. Und das müsste in unserem didaktischen Handwerkskoffer schon drinnen sein, dass wir Möglichkeiten haben, da dahinter zu kommen. Dann das zweite wäre, dass er sich vertraut macht mit seiner, wie ich meine, schon an den Beruf geknüpften Verpflichtung, dem Kind Hilfen zu geben. Und diese Hilfen, das muss jetzt nicht unbedingt eine Einzelsequenz im Unterricht sein. Das kann auch sein, dass, wenn das Kind will, wichtige Voraussetzung, wenn ein Kind nicht will, geht überhaupt nichts. Aber wenn das Kind will, dass man sich mit dem Kind zusammensetzt, erst einmal sagt, möchtest du überhaupt, ich kann dir helfen, ich mache dir ein kleines Programm und ein kleines Rechenprogramm zu machen, wenn wir wissen, wo angesetzt werden muss. Das ist überhaupt kein Problem bei den heutigen Möglichkeiten, die wir haben. Wir haben also CDs mit Arbeitsblättern. Wir haben so viel Material, wir brauchen nur auf den Knopf drücken und das Zeug rauscht raus. Ich habe für meine Kinder dann immer so kleine Spiralbindeheftchen gemacht und habe ihnen gesagt, sie sollen eine Viertelstunde am Tag daran arbeiten, eine Viertelstunde Küchenwecker stellen. Wenn der Küchenwecker läutet, aufhören, egal ob mitten in der Rechnung oder sonst wo. Denn eine Viertelstunde, das verkraften die Kinder. Stundenlanges Üben, das haut nicht hin, das bringt keinen Erfolg und es ist auch sehr belastend für die Kinder und für die Eltern. Also eine Viertelstunde. Und dann natürlich mit dem Kind regelmäßig anschauen, was es gemacht hat, schauen, wo war es schwierig, wo war es nicht so schwierig. Also das wäre etwas, von dem ich meine, es müsste in unserem Berufsverständnis einfach drinnen sein. Aber natürlich in der Grundschule haben wir ganz andere Möglichkeiten. Wir haben Möglichkeiten, wunderbare offene Unterrichtssequenzen einzuschalten in unseren Unterrichtsvormittag und dann wirklich mit den Kindern so zu arbeiten, dass jedes Kind an seinen Themen sitzt. Also wenn einer wunderbar rechnen kann, aber im Rechtschreiben schwach ist, dann hat es doch keinen Sinn, wenn der rechnen übt. Der soll mehr Rechtschreiben üben und andersrum natürlich genauso. Das heißt also, wenn freie, offene Unterrichtsphasen zum täglichen Vormittag gehören, dann habe ich als Lehrer wunderbare Möglichkeiten, rumzugehen, mit Kindern einzeln zu reden. Oft genügt ein ganz kleiner Tipp, oft muss ich nur mit dem Finger wohin deuten und sagen, denk da noch mal nach oder hol dir Material, wenn man eben materialgeleiteten Unterricht macht und der ist in Mathematik die Conditio sine qua non, dann kann man dem Kind einfach Material hinlegen und kann sagen, schau noch mal. Aber Material heißt eben nicht abzählen. Material ist eine viel komplexere Geschichte. Aber diese Möglichkeiten hätten wir, also kleine Coaching-Programme und Phasen des offenen Unterrichts, wo auf die Kinder eingegangen wird. Um auf Ihre Frage jetzt ganz konkret noch mal zu antworten.
In der Grundschule.
In der Grundschule.
Frau Buchner, zurück nochmal zu Ihrem Buch Dyskalkulie. Da schreiben Sie auch, es gibt echte und falsche Dyskalkulierer. Was meinen Sie damit?
Es wird vielleicht irgendwo, mir ist dann keiner mehr begegnet, nachdem ich meinen Matheunterricht verbessert habe, aber es wird vielleicht irgendwo wirklich Kinder geben, die nicht in der Lage sind, Zahlen zu begreifen. Aber ich habe nach meiner mathematischen Erweckung, wenn ich das einmal so dramatisch formulieren darf, habe ich ungefähr 5000 Mathestunden gehalten mit mehreren hundert Kindern. Und in diesem Zeitraum ist mir kein Kind, das Rechnen nicht lernen konnte, untergekommen. Das heißt also, wenn es echte Dyskalkuliker gibt, dann sind sie in einer ganz verschwindend geringen Menge unterwegs. Das ist also mein ganz festes Credo.
Ganz verschwindend gering in der Anzahl. Sehr interessant, denn in meinem Bekanntenkreis, wenn ich nochmal zitieren darf, ist genau dasselbe auch passiert. Das Kind, eben jener 14-Jährige, war wegen einer anderen Sache beim Psychologen, einfach nur wegen eines Gesprächs. Und dann kam das Gespräch auch auf Mathe und dann meinte der Psychologe gleich, ja, das ist wahrscheinlich Dyskalkulie. Und dann meinte die Mutter, nee, lassen Sie mal, ich mache das schon selbst. Hochinteressant, dass es so schnell gleich etikettiert wird.
Ja, weil ein Mathe-Test angewendet werden kann und in diesem Mathe-Test kann das Kind verschiedene Aufgaben nicht. Dann sagt man, wenn es von, ich weiß nicht wie vielen Aufgaben, einen bestimmten Prozentsatz nicht erreicht, dann deutet das auf Dyskalkulie hin. Also für mich deutet das darauf hin, was auch Professor Meyerhöfer aus Paderborn nennt, NBSA, nicht bewältigte schulische Anforderungen. Und die nicht bewältigten schulischen Anforderungen, also das Krankheitsbild NBSA, entsteht natürlich dann, wenn eben in der Grundschule nicht der nötige Grundstock, die nötige Basis gelegt wird. Und die kann nicht gelegt werden, indem ich einfach ein Rechenbuch aufschlage und Seite für Seite abarbeite, sondern da muss ich wesentlich mehr wissen darüber, was ist nötig, damit Kinder rechnen können und vor allem, welche Umwege könnte ich dann in der Gehirnlandschaft zunächst einmal gehen, um diesem Kind überhaupt einen Zustieg zu ermöglichen. Und dann sollten wir uns ganz fest in Erinnerung rufen, was zum Beispiel Hirnforscher, unter anderem ein Norman Deutsch, sagt über die Plastizität unseres Gehirns. Er sagt, ich lese es jetzt vor, ich habe es hergerichtet, die neuroplastische Forschung hat ergeben, dass jede dauerhafte Tätigkeit, sei es Sport, Wahrnehmung, Lernen, Denken oder Vorstellung, nicht nur den Geist verändert, sondern auch das Gehirn. Also diese Neuroplastizität, das heißt, wenn wir mit Kindern handlungsorientiert rechnen, dann festigen sich im Gehirn Strukturen, das ist jetzt nicht wissenschaftlich, das ist das, was ich daraus ableite und vor allem, was mir meine Erfahrung sagt, also mein evidenzbasiertes Lehren, dann festigen sich da Strukturen, die es dem Kind ermöglichen, in diese Mathematikwelt wirklich einzutauchen und sich zu beschäftigen mit dem, was also in der Gehirnforschung in den letzten 10 Jahren geschrieben wurde über Lernen und auch über Mathematik. Das wäre höchst nützlich für Lehrer, denn daraus würde dann auch resultieren, dass sie es schaffen, den Glauben in sich aufrecht zu erhalten oder erst einmal überhaupt den Glauben in sich zu entwickeln, dass alle Kinder rechnen lernen können und dass es nicht welche gibt, bei denen ist es einfach eh schon wurscht.
Das heißt aber, man müsste wahrscheinlich auch die Bücher umschreiben, die Mathebücher. Die Mathelehrer müssten auch eine ganz andere, wesentlich empathischere und plastischere Ausbildung bekommen im Mathematikunterricht. Wird das stattfinden?
Nein. Also bei Punkt 2 stimme ich Ihnen zu, die Lehrer brauchen eine andere Einstellung. Bei Punkt 1, das ist hoffnungslos. Unser System ist nicht schlecht. Die Schulbücher würde ich bedingt tauglich nennen. Also ich kann sie sehr wohl selektiv einsetzen, aber ich brauche einen Lehrgang, der anderen Wegweisern folgt. Aber unser System an sich ist nicht schlecht, denn unser System gewährt uns Freiheit, jegliche Freiheit, Methoden zu wählen, Wege zu wählen. Wir haben einen Lehrplan und der Lehrplan gibt uns an, wohin wir kommen sollen. Also, dass die Kinder nach der Grundschule plus minus mal geteilt im Zahlenraum bis 1 Million beherrschen sollten. Das ist das Ziel. Im Zahlenrechnen, wir haben ja auch noch Geometrie und Sachrechnen. Und wie ich dahin komme, das ist mir vollkommen freigestellt. Das heißt also, der Punkt 1, dass sich an den Schulbüchern was verändert oder so, das können wir vergessen. Außerdem, es würde gar nichts bringen, wenn das System von oben herunter irgendetwas anordnen würde. Denn Niklas Luhmann, der Soziologe, hat einmal in einem Buch Das Erziehungssystem der Gesellschaft geschrieben, Interaktionen sind nicht steuerbar. Und die Interaktion im Klassenzimmer gestaltet der Lehrer. Und diese Interaktionen sind nicht steuerbar. Aber auf diese Interaktionen kommt es an. Das heißt also, es müssten möglichst viele Lehrer umdenken, ermutigt werden. Also ich schreibe fleißig, ich halte Vorträge, ich habe einen Mathe-Blog, die-rechentante.de, da kann man auch ganz vieles nachlesen. Und ich bekomme sehr schöne Feedbacks von Lehrerkolleginnen in erster Linie, dass ihr Rechenunterricht, seit sie sich also nach meinen Büchern richten, erstens klappt und zweitens auch Freude macht. Nicht nur den Kindern, sondern auch der Lehrerin. Also mehr, glaube ich, ist an Veränderung nicht möglich.
Veränderung bei den Lehrern, also nicht die Eltern müssen noch mehr tun, das wiederhole ich gerne nochmal. Die-rechentante.de, können Sie auch gerne nochmal draufgehen, habe ich jetzt gerade von der Frau Buchner Ihre Seite erfahren. Frau Buchner, nochmal zum Abschluss einen Satz, den ich gerne nochmal von Ihnen bestätigt haben möchte. Dyskalkulie steht so groß im Raum, aber Sie sagen, es ist vor allem die fehlende Vermittlung der Lehrer an die Schüler.
Ja, es ist die fehlende Vermittlung. Und wenn wir Schüler haben, bei denen es schwieriger ist, die andere Rechenwege brauchen, dann ist meines Erachtens ein hundertprozentiges Erfolgsrezept, wenn die Eltern positiv gestimmt sind. Die Eltern sind nicht Nachhilfelehrer, aber sie müssen positiv gestimmt sein und zusammen mit der Lehrerin und dem Kind ein kleines Coaching-Programm vielleicht durchführen. Die Lehrerin muss im Unterricht anders vorgehen. Sie muss stärker natürlich das Abstrakte erst einmal kommen lassen über das Konkrete und vor allem einfach an die Kinder glauben und mit allen Fasern ihres didaktischen und pädagogischen Wesens wünschen, dass alle Kinder nicht nur das verstehen, sondern auch Freude dran haben. Und dann, meine ich, ist der Erfolg unausweichlich.
An die Kinder glauben. Vielen Dank, Frau Buchner, für das Gespräch. Das ist ein wunderbarer Abschlusssatz.
Ich danke Ihnen.